Teil 14 von der Tee der drei alten Damen von Friedrich Glauser. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 4. Die Voirons, jener Höhenzug, der aussieht wie ein behaglich hingelagerter Riese, über und über schwarz behaart, schickte Windstöße als Botschaft zum See, um ihm zu verkünden, der Abend sei nahe. Langsam stand Jakob auf, wie ein Mann, den man mit einem schweren Sack bepackt hat und der sich nun aufrichten muß. Er machte ein paar Schritte, sehr unsicher waren sie, bis zu den ersten Stämmen der Lichtung, kehrte dann wieder zurück und ließ sich zu Boden fallen. Natascha packte die mageren Knabenschultern. »Siehst du«, sagte sie, »das war das Schwerste. Was jetzt kommt, ist nur halb so schlimm. Und dann kann ich dir auch sagen, wie du mir helfen kannst, wenn du es noch willst.« Sie ließ ihre Hände über die Schultern zum Hals wandern. Dann hielt sie den Kopf gepackt, drehte ihn, trotz seines Sträubens zu sich und blickte lange in die Augen Jakobs. Der Blick hatte eine sonderbare Wirkung. Jakob riss sich los, begann zu weinen, das Gesicht ins Gras vergraben. »Mein Kleiner«, sagte die Frau, »tut es weh?« »Ja, es tut vielleicht weh, wenn man Bilder zertrümmert, aber es ist sicher notwendig. Du hast immer so vom Professor geschwärmt, vom Meister, wie du gesagt hast, und mich hast du auch anders gesehen, nicht wahr? Ist es das?« Jakob nickte eifrig. Ein trockenes Schluchzen ließ die hervorstehenden Schulterblätter auf- und abhüpfen. Natascha hob wieder Jakobs Kopf, sie küsste die geschlossenen Augen, nahm ihnen die Tränen weg. Ihre Lippen waren weich, auch die Haut ihrer braunen Arme. Jakob wurde ruhig. »Und nun willst du mich hassen?« fragte die Frau, die in Genf unter dem Namen Kuligina auftrat, die Agentin 83, die sich Mühe gab, Politik und Liebe auf einen Nenner zu bringen, die vielleicht, wir wissen es nicht, aber anzunehmen wäre es ja, die Genossen Ulyanov und Braunstein persönlich gekannt hat, und vielleicht hätten diese asketischen Genossen sich aufgeregt, dass die Agentin der Proletarischen Internationale mit einem Jungen schäkert, denn Sentiment und Liebe sind eine Zerstreuung für indolente Bourgeois und entbehren jegliche aufbauende Eigenschaften. Aber trotz all dieser Erwägungen müssen wir feststellen, dass besagte Natascha eigentlich ganz zufrieden war. Sie war ja nicht so gar viel älter als dieser junge Rosenstock. 4, 5 Jahre vielleicht. Sie benahm sich infantil, gewiss. Aber schließlich ist die Liebe eben noch eine der wenigen Situationen, in denen man sich mit gutem Gewissen kindlich benehmen darf. Darum sagte Natascha auch, »Der kleine Junge hasst die böse alte Hexe, die Menschen quälen lässt und sich daran erfreut. Ist es nicht so?« Jakobs Lachen war darauf noch feucht, mit Schluchzen vermischt. »Du hast es doch für deine Überzeugung getan und nicht für Geld«, stotterte er. »Vielleicht habt ihr auch das Recht, so zu handeln, oder?« »Das ist gleichgültig.« Natascha wurde wieder ernst. »Ich muss noch fertig erzählen. Der Professor hat seinen Vertrag gehalten bis kurz vor Crawleys Tod. Da ist eine Veränderung mit ihm vorgegangen. Plötzlich war nichts mehr mit ihm anzufangen. Es war, als hätte er plötzlich einen neuen Rückhalt bekommen. Baranow konnte drohen, so viel er wollte. Er erhielt immer die gleiche Antwort. Bitte tun Sie, was Sie nicht lassen können. Und Baranow konnte nicht einmal mit seinem unterschriebenen Dokument herausrücken, sonst hätte er sich ja selbst bloßgestellt. Dieses ganze Geständnis des Professors war ja eigentlich nur eine Waffe, solange sich der Professor unsicher fühlte, und plötzlich benahm er sich sicher. Er ließ Baranow von einer Bank 10.000 Franken überweisen. Er hatte auf einmal Geld, und wir konnten nicht herausbringen, woher. Ältester, der Apotheker, wurde schweigsam. Es war, als ob er vor irgendetwas Angst hätte. Er ließ sich verleugnen, wenn Baranow ihn besuchen wollte. Ich habe dann Crawley überwacht und zugleich den Professor. Die beiden waren fast immer zusammen. aber jeden Tag sind sie mir auf 1 oder 2 Stunden entwischt, und ich konnte nicht herausbringen, wohin sie verschwunden waren. Und dann kam das Merkwürdigste. Niedecker, der für Crawley immer noch die Auftragsentwürfe abschrieb, brachte uns an einem Tag die Abschrift eines merkwürdigen Dokumentes. Vertragsentwurf zwischen dem indischen Randstaat, in dem der alte Bose Landverweser ist, und, du wirst es nie erraten, und Moskau. Baranow lief zur Delegation, die wussten gar nichts von der Sache. Also machte sich jemand lustig über uns. Niedecker war darauf verschwunden. Wir haben ihn gesucht. Er hatte sein Zimmer bei jener Jeanne Pochon, der Haushälterin des Professors. Nie war er daheim. Wenigstens behauptete es die Frau. Und wie sollten wir ihre Aussagen kontrollieren? Dann kam Crawleys geheimnisvoller Tod. Ich bin am nächsten Tag ins Spital gegangen, um zu sehen, wie es dem Jungen geht. Aber ich habe nichts erfahren können. Dann, einige Tage später, an einem Abend habe ich Ältester besucht. Das heißt, ich wollte ihn besuchen, aber der Laden war geschlossen. Ich habe geklopft, aber niemand hat mir Antwort gegeben. Durch die geschlossene Tür habe ich ein merkwürdiges Singen gehört. So wie in unseren alten russischen Gottesdiensten klang es, das Singen. Gegen Morgen bin ich dann noch einmal hingegangen. Aber da war alles still. Am Abend haben wir dann erfahren, Ältester sei ermordet worden. Und das Schwierigste für mich ist Folgendes. Ich habe gemerkt, dass Baranow gegen mich arbeitet. Er weiß etwas, und das sagt er mir nicht. Heute hat uns ein Engländer besucht, und da hat Baranow sehr merkwürdig gesprochen. Einen Teil der Wahrheit gesagt, einen Teil verschwiegen. Als der Engländer dann fort war, hat Baranow telefoniert. Er hat etwas von einem Meister verlauten lassen, und ich habe nicht verstanden, wen er damit gemeint hat. Nur, dass du den Professor Meister nennst, hat mich auf den Gedanken gebracht, dass vielleicht doch der Professor hinter der ganzen Sache steckt. Er hat ja gewusst, dass Niedecker für uns arbeitet, und Niedecker ist jetzt im Irrenhaus, verrückt geworden. Darum haben wir ihn nicht gefunden. Aber auch hinter dieser Verrücktheit steckt etwas. Ein sonst normaler Mensch, und dieser Niedecker war ein harmloser Bursche, hatte ein wenig überspannte religiöse Ideen. »Nein«, sagte sie plötzlich fest, »der Professor ist es nicht, denn Baranow will ja den Professor auffliegen lassen. Es muss da noch einen anderen Meister geben. Also, du musst mir helfen. Ich kann nicht zu dem englischen Journalisten gehen. Du musst deinen Bruder, dem Advokaten, sagen, er soll sich des Professors annehmen.« Baranow will ihn hochgehen lassen, und ich habe heute einen anonymen Brief schreiben müssen an die Staatsanwaltschaft, und dann hat Baranow noch telefoniert. »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr«, unterbrach der Jakob. »Das Ganze kommt mir wie ein ungeheurer italienischer Salat vor. Du musst klarer reden, Natascha, wenn ich dir helfen soll.« »Mein Gott«, sagte Natascha, »wie spät ist es?« Sie grub aus ihrer Handtasche eine kleine Uhr. »Schon 6. Wir müssen in die Stadt zurück. Ich will dir sagen, was du tun sollst. Du musst den Professor überzeugen, dass er sich an deinen Bruder wendet und ihm alles erklärt. Du musst dem Professor sagen, dass er den englischen Journalisten um Hilfe angehen soll, und in der Irrenanstalt sollen sie auf ihren Patienten aufpassen. Auf den Niedecker. Wirst du dich daran erinnern? Ich weiß, morgen gibt es eine große Aktion. Ich möchte sie verhindern. Der Professor... Ich will nicht, dass ihm etwas geschehen soll. Also, du weißt, was du zu tun hast? Sei ruhig, Natascha, ich will schon alles machen. Und du weichst nicht von des Professors Seite. Natascha schauderte leicht. 2 Sterbende habe ich schon sehen müssen. Ich will keinen dritten mehr sehen. Ruhig, Natascha, ich werde schon alles machen. Manchmal glaube ich, sie, wie Baranow immer sagt, sind hinter mir her. Ein Sonnenstrahl fiel schräg durch die Blätter der Lichtung. Die Heuschrecken hatten die Motoren ihrer Doppeldecker abgestellt. Der Abend schien daran zu denken, seinen hellen Anzug gegen einen dunkleren zu vertauschen. In der Lichtung war es still geworden. Gräser sind geduldig. Wenn sie zu Boden gedrückt werden, richten sie sich wieder auf. Und wenn der Abendtau sie nicht zu trösten vermag, so tut dies der Morgentau. Jakob sagte leise, Ich will dir schon helfen. Also, ich soll... Aber das kannst du mir ja noch einmal auf dem Heimweg sagen. Ich will dir helfen, bekräftigte er, auch wenn ich draufgehen sollte. Nicht, sagte die Frau. Wer wird denn von draufgehen sprechen? Ich werde ja da sein. Jakob schnaubte befriedigt. Es befriedigte ihn offenbar, beschützen zu dürfen und doch der Beschützte zu sein. Die Tram, die von Jussy in die Stadt zurückfuhr, musste um viele Kurven. Es schüttelte ihre Insassen gehörig durcheinander, denn die Schienen gehen manchmal über Felder oder über gesenkte Straßenstellen. Das Schütteln brauchte nicht immer unangenehm zu sein. Und dann ist der Wagen, der um 7:15 abfährt, meistens leer. Ein flüsterndes Paar fällt nicht auf. Der Kondukteur hatte genug mit der Abendausgabe seines Leibblattes zu tun. Es kümmerte ihn nicht, um was das Flüstern sich drehte. Um Politik oder um Liebe? Vielleicht um beides. Aber das ist ihm ja gleichgültig. Ende von Teil 14. Gelesen von Hokuspokus.